Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Auszeit, dem Sportpodcast von OM Medien. Mein Name ist Carsten Bohning, Leiter der Sportredaktion, und ich freue mich sehr, heute Julia Middendorf hier in unserem kleinen Studio begrüßen zu können. Hallo Julia.
Hi.
Ja, starten wir vielleicht mit einer kurzen Vorstellung unseres Gastes. Julia Middendorf, 19 Jahre alt, aus Dinklage, Tennisprofi, beste Tennisspielerin des Oldenburger Münsterlandes, seit Januar verstärkt auf der Women's Tour des Weltverbandes ITF unterwegs, Halbfinale in Monastir und Jeunesse, zuletzt in Antalya hat sie ihren zweiten Turniersieg nach den Erwitte Open im August 2021 gefeiert. Mitte Mai auf Platz 609 der Weltrangliste, das ist ihre bislang beste Platzierung. Mit Julia wollen wir heute sprechen über das Leben aus dem Koffer, über den Rasen in Wimbledon und Karum, über Partys und Druck, über Wunsch und Wirklichkeit. Ja, Julia, starten wir vielleicht mal mit einem Blick zurück. Ein Jahr ist es jetzt her, dass du bei den French Open in Paris deine Premiere bei einem Junior Grand Slam feiern konntest. Was kommen bei dir für Erinnerungen hoch, wenn du jetzt die aktuellen Bilder aus Roland Garros siehst?
Ja, also es war mein erstes Grand Slam und da war ich, wenn ich so zurückblicke, schon auch durchaus nervös, was ich mir in dem Moment nicht unbedingt so gesagt habe. Habe das ein bisschen versucht auszublenden, aber jetzt bin ich auf jeden Fall froh, dass ich dabei gewesen bin, dass ich schon mal diese Erfahrung hatte und ja, versuche da halt dann im nächsten Jahr irgendwie mitzuspielen oder im übernächsten Jahr dann auch bei den Profis mit dabei zu sein, auch wenn es dieses Jahr dann halt nochmal im Fernsehen ist und man von außen ein bisschen zugucken muss. Aber ja, das waren Erinnerungen und Erfahrungen, die ich dort auf jeden Fall letztes Jahr gesammelt habe und ich hoffe, dass ich diese Erfahrung nochmal wieder mitnehmen kann.
Ja, danach folgten für dich die Auftritte dann in Wimbledon und auch bei den US Open in New York, auch jeweils bei den Junioren. Wenn du die Wahl hättest, wo würdest du denn am liebsten sofort wieder aufschlagen und warum?
Also für mich waren die US Open so mein größtes Highlight, einfach aus dem Grund, ich fand New York super schön, ich habe mich da extrem wohl gefühlt, die Atmosphäre ist da einfach unglaublich, die Zuschauer sind, glaube ich, in diesem Stadion so laut wie in keinem anderen und das war einfach, ja, schon was Besonderes dort.
Wie sehr ärgert es sich dann im Rückblick, dass du ja eigentlich nur in Wimbledon die erste Runde überstanden hast? Ist das abgehakt? Kommt dir das hin und wieder nochmal aufs Bett nach, dass du im Prinzip zweimal erste Runde raus?
Ja, natürlich. Vor allen Dingen French Open war für mich schon hart, dass ich dort direkt in der ersten Runde rausgegangen bin, weil ich davor wirklich gut gespielt habe, die Wochen davor. Und das war schon auch am Anfang so, dass ich da nicht mit einer Erwartung reingegangen bin, aber schon irgendwie so das Gefühl hatte, okay, da kann ich eigentlich gut spielen. Ich mag Sand sehr gerne. Und ja, dann die ersten Wochen danach waren schon nicht so einfach, aber jetzt habe ich es allmählich verkraftet und habe einfach gesagt, ich bin froh darüber, dass ich diese Erfahrungen sammeln konnte. Und das war, glaube ich, viel wichtiger.
Ich kann mich erinnern, als wir nach den US Open telefoniert haben, hast du auch die Hoffnung geäußert, jetzt ja gerade auch, irgendwann mal wieder auf diesen großen Bühnen aufschlagen zu können. Im Juniorinnenbereich hat es, glaube ich, so 2-3 Jahre gedauert, bis du die Punkte zusammen hattest. Was ist ein realistischer Zeitraum jetzt bei den Damen, um, ja, in Sichtweite dieser großen Turniere zu sein?
Es ist schwierig irgendwie einzuschätzen. Es kann super schnell gehen. Wenn man mal einen Lauf schiebt, kann es auch wirklich schnell gehen, in der Quali mit dabei zu sein. Wenn man so 250 steht, ist das auf jeden Fall auch machbar. Aber ich habe mir so gesagt, Ende des Jahres, wenn ich da 450 oder so stehe, wäre schön. Und ja, ich wollte mir da 1-2 Jahre definitiv auf jeden Fall nochmal geben. Bei anderen geht es schneller, aber andere brauchen ein bisschen mehr Zeit. Gerade dieser Wechsel von der Jugend- zur Damentour ist nicht so einfach. Und dementsprechend will ich mir da auch eigentlich die Zeit geben.
Stichwort Zeit ist gutes für die nächste Frage. Um in der Damen-Weltrangliste voranzukommen, sind ja Geduld, Beharrlichkeit, harte Arbeit gefragt. Wie steht's denn mit der eigenen Geduld?
Ja, klar, man will irgendwie immer mehr und mehr und hat auch da so eine Erwartung an sich selbst, aber ich habe immer gesagt, du musst geduldig sein, das braucht seine Zeit, man muss sich weiterentwickeln. Ich war auch nie so vom Körperlichen her so groß oder so, ich habe da immer ein bisschen gebraucht und habe dann gesagt, okay, ich muss mir diese Zeit da auch einfach geben, mich da weiterzuentwickeln, nicht nur vom Spielerischen, auch irgendwie vom Körperlichen her und natürlich auch im mentalen Bereich.
Ich habe es gerade schon in der Einleitung gesagt, aktuell ist deine Weltranglistenplatzierung so um die 600, ich glaube 609, das variiert ja immer so von Woche zu Woche. Wie sieht denn so der Fahrplan aus so für die nächsten 1,5 Jahre? Du hast gerade gesagt, diese 250 ist so eine Marke. Kann man sich das tatsächlich so in Etappen vorstellen? Ende des Jahres die Platzierung, Mitte nächsten Jahres die. Wie sieht da so der Fahrplan aus?
Ja, also man setzt sich halt meistens Anfang des Jahres ein Ziel mit den Trainern so ein bisschen, wo man Ende des Jahres vielleicht stehen möchte, aber das ist mehr so als Ziel gedacht und nicht als Drucksituation oder so, sondern einfach, dass man sagt, okay, da möchte ich Ende des Jahres stehen, aber wenn ich dort nicht stehe, muss ich nicht das Gefühl haben, ich habe das jetzt nicht erreicht und ich war jetzt schlecht und jetzt hat es alles keinen Sinn mehr, sondern einfach, dass man sich selber immer Ziele wieder setzt und das ist halt einfacher, wenn man das in kleinen Etappen macht und nicht sagt, in 5 Jahren möchte ich dort und dort stehen, weil ich das immer schwierig, ja, ich finde das immer schwierig so mit dem Einschätzen, weil dann kann man sich mal verletzen und dann funktioniert da mal irgendwie was anders und dann ist es halt immer da ein bisschen schwierig.
Und die kleine Etappe jetzt für 2022 sieht wie aus?
Ja, also da wirklich erstmal bei der Damentour ein bisschen reinkommen. Mit 600 habe ich jetzt eigentlich eine ganz gute Platzierung, um dann halt einfach mal zu gucken, wie das dann die nächsten Wochen weitergeht. Wenn man dann 3, 4 Turniere wirklich gut spielt, dann kann es halt mal schnell gehen. Dann kommt man halt mal bei größeren Turnieren rein und muss dann nicht mehr die 15.000er oder sowas spielen.
Ja, bei deiner Kollegin Nastassja Schunk hat es man ja auch gesehen, einmal kurz durch die Decke gegangen, schon Platz 200, ne? Und ja, in dem Bereich, wo man eigentlich hin will.
Genau.
Ja. Tennisprofi zu sein heißt viel reisen. Du hast in diesem Jahr neben den Turnieren in Deutschland, hast du schon in Manacor in Spanien, in Monastir in Tunesien, in Jonnes in Frankreich, in Santa Margherita di Pula in Italien gespielt, zuletzt in Antalya. Wie schwer fällt dir das Leben aus dem Koffer?
Also jetzt allmählich nicht mehr so schwer. Früher fand ich es wirklich nicht so einfach, so vom Dorf zu kommen und dann in die große weite Welt hinauszugehen. Das war nicht so einfach, aber jetzt allmählich, man gewöhnt sich dran. Also das Tennisleben ist einfach so, dass man viel am Reisen ist, von A nach B. Man muss sehr spontan sein. Manchmal kommt man in Turniere auch erst so kurzfristig rein und dann muss man halt einfach dafür bereit sein, dass man auch mal kurzfristig in den Flieger steigen muss oder wenn man verloren hat, auch wieder direkt zum nächsten Turnier muss. Und daran muss man sich aber auch gewöhnen und da muss man auch so ein bisschen reinwachsen. Und das war halt mit 14, 15, war das einfach noch nicht so einfach.
Für den sportlichen Erfolg könnte ich mir vorstellen, es ist ja wichtig, nicht allein unterwegs zu sein. Wie sieht das Team Middendorf aus? Beschreib das mal. Wer gehört dazu? Wer unterstützt dich wann und wo?
Also ich habe einen Trainer vor Ort, Michael Dornbusch, der wohnt in Oldenburg. Da fahre ich auch aktuell immer zum Training hin. Der ist sonst immer zu mir gekommen. Der betreut mich auch bei Turnieren, aber jetzt aktuell nicht mehr bei jedem Turnier mit dabei. Dementsprechend haben wir dann noch die Bundestrainer, die vor allem jetzt in Deutschland uns dann mal bei den Turnieren betreuen. Aber aufgrund von Corona haben sie so diese Auslandsreisen auch so ein bisschen eingestellt. Dann habe ich einen Verbandstrainer, Niklas Gerdes. Mit dem war ich auch die letzten Wochen viel unterwegs in der Türkei. Und die arbeiten echt ganz gut zusammen. Michael und Niklas verstehen sich da auch super gut. Und zwischendurch musste ich halt auch mal alleine reisen. Es war nicht immer einfach, aber das ist auch so eine Sache, man muss da selbstständiger werden und man ist so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Das war für meine Entwicklung wirklich gut, auch wenn das nicht so einfach dann immer ist, nach Tunesien oder so mal alleine in den Flieger zu steigen. Ja, und sonst habe ich einen Fitnesstrainer, Sandro Heskamp, der auch bei Blau-Weiß-Lohne spielt und Katharina Kühn, meine Physiotherapeutin. Ja, da habe ich jetzt eigentlich ein ganz, ganz gutes Team so um mich herum.
Wer viel unterwegs ist, kommt dann ja auch regelmäßig wieder nach Hause. Was kommt denn in der Heimat als erstes auf den Mittagstisch, wenn du wieder da bist?
Also ich mag eigentlich wirklich alles, was meine Mutter kocht. Ich finde das auch mal so eine Sache, worauf ich mich wirklich am meisten freue, wenn ich nach Hause komme. Meistens ist es irgendwie Kartoffeln mit Schnitzel, sowas in die Richtung, so deutsche Küche.
Okay, du giltst ja auch, da machst du ja auch keinen Hehl draus, als total heimatverbunden. Wie schwer ist es denn dann, den Kontakt dann zu den Freundinnen zu halten, wenn man viel unterwegs ist, aber einem die Heimat noch so wichtig ist?
Es ist nicht immer einfach, vor allem wenn man Turniere spielt, ist man auch einfach nicht viel irgendwie am Handy, man hat nicht so viel Zeit. Es ist dann nicht immer so einfach, aber ich versuche regelmäßig mit denen zu telefonieren bei Turnieren oder mal nachzufragen, hey, wie sieht's aus in der Schule oder wie läuft's bei euch gerade so, gibt's irgendwas Neues? So, da versuche ich immer dann in Kontakt zu bleiben, wenn ich dann zurück bin, dann auch wirklich mal, ja, mir Abende halt mal freizunehmen und zu sagen, okay, fahre ich jetzt einfach mal hin, ich will die jetzt mal wiedersehen, mit denen Zeit verbringen und ich glaube, das ist wirklich wichtig.
Reden wir mal kurz übers Geld. Ich glaube, noch ist es schwer bis unmöglich, davon zu leben, von dem, was du gerade machst, auf dem Niveau, auf dem du jetzt bist. Wie kommst du über die Runden? Wie funktioniert das System Middendorf?
Ja, also davon leben kann ich aktuell wirklich noch nicht, also das ist eher schwierig, aber wir kriegen Unterstützung von den Verbänden, also sowohl vom Deutschen Tennisbund als auch vom TMB, also vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen und dann habe ich auch einen Sponsor, Henning Rieselmann, also ist ein Unterstützer, Förderer und man muss auch wirklich sagen, ohne den wäre es wirklich schwierig aktuell, weil das mit den Reisen ist einfach mehr geworden bei diesem Damenbereich. Im Jugendbereich hatte man auch bei den Turnieren oftmals, dass das Hotel vom Turnier übernommen wurde. Das hat man bei den Damen alles nicht mehr. Und dann kommen da einfach Kosten auf einen zu. Die sind hoch und Tennis ist ein teurer Sport. Und ohne den wäre es aktuell wirklich auch nicht möglich. Da bin ich ihm auch super dankbar für, dass er mich da so unterstützt und mir auch so hilft.
Kannst du dich noch erinnern, was du dir von deinem ersten größeren Preisgeld gegönnt hast?
Ich glaube, ich habe mir davon gar nichts wirklich gegönnt, weil ich mache das eigentlich immer so, dass ich es für die nächsten Turnierreisen dann wirklich auch wieder zur Seite lege und habe mir davon wahrscheinlich einmal essen gegangen oder so, aber nichts wirklich Großes.
Ja, okay, gut. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Du bist Jahrgang 2003, hast also nie Steffi Graf, Boris Becker, Michael Stich irgendwie live erlebt. Was waren deine Idole, als du mit Tennis angefangen hast?
Mein Idol war auf jeden Fall Roger Federer. Das ist halt so der Klassiker bei den meisten Tennisspielern. Und ansonsten, ja, ich fand jetzt auch immer so Alexander Zverev oder so gut von den Deutschen. Komischerweise war man irgendwie immer so aufs Herrentennis so fokussiert, so weil Damentennis halt sehr wechselhaft die Jahre über war, außer so mit Serena Williams war das immer so ein bisschen, können halt viele das Grand Slam direkt gewinnen. Und bei den Herren war das so mit Djokovic, Nadal, Federer, das waren halt immer die, ja, die halt einfach unglaublich gespielt haben und deshalb waren die halt bei mir auch immer sehr präsent.
Aber du bist Team Federer.
Ich bin Team Federer.
Ja, okay. Du warst ja schon im U12, U14, U16 Bereich, warst du ja viel unterwegs. Terminkalender war oft voll, Training, Turniere. Fehlt dir ein Stück Kindheit, wie es möglicherweise andere hatten?
Nee, das wirklich gar nicht. Also die Frage habe ich auch schon oft bekommen und ich habe immer wieder gesagt, nee, mir fehlt da nichts. Also ich habe mich dazu entschieden, weil es mir einfach so viel Spaß macht. Und ich habe immer gesagt, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann würde ich damit auch direkt aufhören, weil man macht das aus dem Grund, weil man sagt, okay, ich möchte da irgendwann Profi werden, aber der Spaß darf einfach bei so einer Sache nicht fehlen und deshalb würde ich es auch immer wieder machen.
Deine Eltern haben dich in den ersten Jahren ja überall hingebracht. Ich glaube, unzählige Stunden auf deutschen Autobahnen verbracht. So eine Portion Wahnsinn gehört, glaube ich, auch dazu, oder?
Ja, also ohne die wäre es auch gar nicht möglich gewesen, wenn ich mir doch angucke, wie viel meine Mutter da immer für mich gefahren ist zum Training. Jetzt allmählich ist es einfacher, weil ich selber fahren kann, aber die ersten Jahre konnte ich es halt nicht und da ist sie wirklich mit mir von A nach B gefahren und hier zum Turnier nochmal hingebracht und da zum Flughafen und ja, die hat da schon viel Zeit auch rein investiert.
Du hast im Sommer 2021 die Liebfrauenschule in Vechta nach der 12. Klasse verlassen, damit du dich voll auf Tennis konzentrieren kannst. Das war sicherlich keine leichte Entscheidung, oder?
Nee, definitiv nicht. Ich war da viele Jahre auf der Schule, habe mich da auch eigentlich wohl gefühlt, aber das war schon so eine Entscheidung, die musste irgendwie her, weil ich gesagt habe, es ist nicht mehr machbar, so viele Stunden halt im Präsenzunterricht dort zu sitzen und da wäre einfach viel zu viel Zeit halt bei raufgegangen und dann hätte ich halt schwierig trainieren können und mit den Turnierreisen wäre es sehr schwer geworden.
Abitur ist ja trotzdem das Ziel. Wie sieht da der Fahrplan aus? Du hast dich ja für eine Alternative entschieden.
Ja, genau. Ich wollte immer mein Abitur machen, weil ich gesagt habe, man kann sich immer verletzen und man weiß nie, in welche Richtung es geht. Und deshalb habe ich mich dann für eine Online-Schule in Hamburg entschieden. Die nennt sich ILS. Und ja, also ich kann mir das da halt selber so einteilen. Ich habe da sozusagen keinen Präsenzunterricht und kriege halt die Aufgaben zugeschickt, kann meine Klausuren so sozusagen von zu Hause schreiben und dann abschicken und muss dann halt fürs Abitur dorthin. Hab dort aber im Gegensatz zu hier 8 Prüfungsfächer, also 4 mündlich und 4 schriftlich. Aber ist halt für mich eine ganz gute Möglichkeit, weil ich dann zwischen den Einheiten lernen kann nach dem Training und bei Turnieren halt wirklich auch den Stoff dann halt mitnehmen kann und einfach in der Schule nichts so verpasse.
Da ist ja dann auch viel Eigenantrieb und Disziplin nötig. Wie schwer fällt es dir so nach einem Match, was vielleicht 3 Stunden gedauert hat, dann noch auf dem Hotelzimmer die Bücher zur Hand zu nehmen?
Sehr schwer. Ich nehme auch gerne mal was mit und gucke es mir dann nicht an. Aber ja, man muss sich immer wieder dazu zwingen. Also ich habe eigentlich immer so ein bisschen so die Taktik, wenn ich zu Hause bin, dann mache ich deutlich mehr, als wenn ich bei Turnieren bin. Weil wenn man Einzel und Doppel spielt und man bereitet sich vorher vom Match vor und dann hat man noch eine Nachbereitung, da ist der Tag einfach komplett voll und man hat kaum Zeit dazu. Und man braucht sich da auch nichts vormachen, wenn man sich abends um 10 wieder auf dem Hotelzimmer oder so ist, dann setzt man sich nicht dann nochmal an die Deutschklausur ran und geht damit irgendwie mit voller Konzentration an die Sache ran. Dann macht es manchmal mehr Sinn, wenn man sagt, okay, das mache ich dann in den Momenten, wo ich dann wirklich auch die Zeit dazu habe und das ist meistens nicht bei Turnieren.
Gut, gehen wir vielleicht nochmal kurz zurück zur Zeit am Ulf. Du hast ja oft gefehlt, du hast es schon gesagt, wegen der ganzen Turnierreisen. Da ist ja auch viel Verständnis nötig. Bist du da offene Türen eingerannt oder musste da schon Überredungskunst her?
Ich hatte einen super guten Direktor auf der Schule und der hat mich da wirklich sehr gut unterstützt und hat mir auch immer gesagt, hey, nee, du kannst das machen. Klar, wenn Klausurenphase war, dann habe ich aber auch selber für mich gesagt, okay, jetzt muss ich halt zu Hause sein und kann dann nicht fehlen oder zu Turnieren fahren, weil das Ganze nachschreiben oder so, dann das wäre halt irgendwann auch einfach zu viel geworden. Aber an sich haben die mich da schon unterstützt, auch viele Lehrer. Klar, für manche ist es dann halt nicht unbedingt immer so, haben nicht so viel Verständnis, aber das ist auch völlig okay. Aber er war da wirklich sehr nett und ich glaube, ohne den wäre es auch gar nicht möglich gewesen, weil viele hätten auch dann Strich durch die Rechnung machen können und sagen können, nee, du musst jetzt hier sein, du musst jetzt jede Klausur mitschreiben. Und ja, also das hat mir schon sehr geholfen.
Und die Mitschülerin, eher neidisch?
Tatsächlich eher nicht, also gar nicht, würde ich sagen. Ich bin immer von Turnieren wieder zurückgekommen und das Erste, was sie gefragt haben, oh, wo warst du und was hast du gemacht und wie lief's? Und das war eigentlich immer ganz schön, deshalb habe ich mich auch gefreut, immer wieder zurück zu sein, einfach Interesse von denen. Und dann haben die mir auch mal zwischendurch geschrieben und melden sich auch jetzt immer noch, auch wenn ich die jetzt oft nicht mehr sehe. Und ja, da freut man sich immer wieder, wenn da so eine Nachricht von denen kommt.
Du hast diesen anstrengenden Spagat zwischen Schule und Leistungssport ja jetzt erstmal hinter dir. Hast du einen Tipp für jene Talente, die jetzt oder vielleicht demnächst in einer ähnlichen Situation sind, Schule mit Leistungssport zu verbinden?
Ja, also es ist nicht so einfach. Also ich würde immer sagen, Schule definitiv weitermachen. Manche wollen ja auch aufhören. Für mich war immer so Schule weitermachen. Schule stand bei uns auch, war immer so erste Priorität. Es lag aber auch so ein bisschen auch an meinen Eltern, die haben das auch immer so gesagt. Es ist schwierig, jeder muss da so ein bisschen auch so seine eigene Lösung finden. Andere sagen, okay, ich möchte irgendwie aufs Internat gehen. Dann haben die da meistens immer relativ ja gute Kombinationen aus Schule und so Leistungssport. Ich habe gesagt, ich möchte halt zu Hause bleiben und hier in der Umgebung ist sowas halt einfach nicht eine Sportschule. Also wenn man die Chance hat, zum Beispiel auf Sportschule zu gehen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, einfach weil die halt wissen, wie das ist, wenn man viel fehlt und man den Stoff da halt immer bekommt. Aber hängt auch meistens so ein bisschen vom Wohnort ab. Also es ist mir immer so bei uns unter den Tennisspielern aufgefallen, dass da der Wohnort halt eine große Rolle spielt.
Und ich glaube, Spaß ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium. Spaß muss dabei sein.
Definitiv.
Als Leistungssportler, als Profi ist dein Körper ja dein Werkzeug, dein Kapital. Gute Ernährung ist wichtig, viel Schlaf, wenig Alkohol. Jetzt bist du aber auch 19. Kannst du bei einer Party mit deinen Mädels auch mal über die Stränge schlagen und die Kuh fliegen lassen oder ist da nur Piano angesagt?
Ja, also ich kann es theoretisch schon, aber man macht es als Leistungssportler nicht. Also wenn eine beste Freundin Geburtstag hat, dann will man halt dort irgendwie sein, aber man verlässt den Abend dann irgendwie früh, man geht dann trotzdem früh schlafen. Oft ist am nächsten Tag dann irgendwie Training und dementsprechend ist da auch gerne mal Piano angesagt.
Du lebst ja für deinen Sport. Leidenschaft ist riesig, du hast auch noch Spaß dabei. Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, so, jetzt reicht's, das war's?
Also den Moment, den gab es nicht wirklich. Also klar, es gab mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, das ist gerade irgendwie schwierig und das macht nicht so viel Spaß. Und dann hat man auch mal den Schläger vielleicht für einen kurzen Zeitraum, also für ein, zwei Wochen mal weggelegt. Aber wenn man das ganze Jahr überspielt, dann ist das, glaube ich, auch normal. Also ich mache den Sport jetzt schon super lang und dass man nicht jeden Tag aufsteht und super gut gelaunt ist, das ist normal. Das ist in der Arbeit, bei einer normalen Arbeit irgendwie auch so. Und dementsprechend habe ich mir immer gesagt, solange es nicht für einen sehr langen Zeitraum ist, ist das auch alles völlig in Ordnung.
Kommen wir zum Porsche Talentteam, einem Förderkader des Deutschen Tennisbundes. Mara Gut, Jule Niemeyer, Anastasia Schunk oder Noah Akwege sind da einige deiner Kolleginnen. Einerseits seid ihr Freundinnen, ihr kennt euch seit Jahren. Andererseits seid ihr auch Rivalen, die um die gleichen Plätze in Turnierfeldern oder in Hauptfeldern und Wildcards kämpfen. Wie funktioniert sowas?
Es ist nicht immer einfach. Wir versuchen eigentlich dann immer so auswählen, wenn man mal Gegner auf dem Platz ist, dann ist es wirklich, okay, wir sind jetzt Gegner und man geht respektvoll mit der anderen Person irgendwie um und das sollte man so oder so bei jedem Match oder bei jedem Gegner machen, aber da halt dann nochmal besonders, weil man sich halt sehr, sehr gut kennt, aber da kämpft jeder will gewinnen und das ist auch normal, also das sehen wir auch gar nicht irgendwie als Stimmern und danach geht man halt ganz normal wieder, redet man miteinander, man macht die gleichen Sachen wie die anderen drei Tage irgendwie davor und wir sind jetzt in so einem Alter, wo man das eigentlich echt ganz gut irgendwie unterscheiden kann.
Klingt aber so, als wenn es vorher nicht ganz so einfach war.
Ja, ist klar, man kämpft dann halt irgendwie und dann jeder ist auch so ein bisschen anders. Andere brauchen nach einem Match, wenn man mal irgendwie verloren hat, brauchen dann halt nur 20 Minuten und alles ist wieder gut. Andere brauchen dann halt mal einen Tag, aber ich finde, das ist auch völlig in Ordnung. Also wir sind dort, weil wir gewinnen wollen und weil wir alle Profi werden wollen. Wir haben alle letztendlich das gleiche Ziel und ich finde das dann völlig in Ordnung, wenn man halt dafür halt auch kämpft. Und es wäre auch eher schlecht, würde ich sagen, wenn es nicht der Fall wäre.
Der Deutsche Tennisbund sucht gerade händeringend nach einer Nachfolgerin für Angelique Kerber. Aktuell gibt es, glaube ich, keine deutsche Spielerin, die kurz- oder mittelfristig für die ganz großen Titel in Frage kommt. Ist das für eure Generation, für eure Gruppe im Porsche Talentteam eher Druck oder Ansporn?
Ich glaube, es ist ein bisschen beides, aber definitiv mehr Ansporn, Druck. Eher, weil man sich selber immer so den Druck macht, weil man selber diese Erwartungen an sich selbst hat. Und Ansporn einfach, weil man möchte da ja mal hin. Und eine Kerber hat es geschafft. Und das ist, glaube ich, eher was Positives, wenn man sieht, eine deutsche Spielerin hat das geschafft in den letzten Jahren. Und für uns ist es mehr so ein Anreiz, glaube ich, dass man sagt, okay, das können wir schon auch schaffen irgendwie. Und das ist, glaube ich, eher was Positives.
Du absolvierst gerade ja einen umfangreichen Trainingsblock gerade in der Heimat, nachdem du ja vorher, wie schon erwähnt, viel unterwegs warst. Spielst nebenbei in der zweiten Bundesliga für den DTV Hannover. Tennis ist ein Einzelsport. Du bist Einzelkämpferin. Wie wichtig ist es da hin und wieder auch mal so eine Art von Teamgeist zu spüren?
Für mich ist es super wichtig, weil ich eine Teamsportlerin definitiv bin. Deshalb spiele ich auch immer noch nebenbei Fußball. Und ich finde, diese Punktspielsaison ist für mich immer was ganz Besonderes, gerade weil die zweite Bundesliga, die machen das immer so, dass es meistens in so 4 bis 5 Wochen immer durchgespielt wird. Man hat immer diese Freitags- und Sonntagsspiele und dementsprechend ist man da auch wirklich ein Team. Also man wächst so als Team zusammen. Und man fährt dann zusammen dorthin in einem Bus oder so. Danach isst man noch irgendwie was. Und das sind immer so Sachen, dadurch, dass man den Rest des Jahres immer allein unterwegs ist, ist das für mich immer was ganz Besonderes, dass man jemanden auf der Bank sitzen hat, der einen anfeuert. Von außen hat man ein Team. Und dann ist es halt eng und dann ist da halt einfach eine ganz andere Stimmung als bei einem normalen Turnier in der ersten Runde.
Du hast gerade schon Fußball erwähnt. Das wäre auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Fußball beim SV Karum. Du hast in der Hinserie tatsächlich noch 4 Kreisliga und 1 Kreispokalspiel gemacht, 5 Tore inklusive. Wie wichtig ist dir das?
Für mich ist das super wichtig. Ich versuche das auch irgendwie immer so dazwischen zu quetschen, wenn es irgendwie geht. Jetzt die letzten Spiele konnte ich leider nicht mitmachen, weil ich da immer unterwegs war. Aber wenn irgendwie die Chance besteht, dass ich da spielen kann und wenn es auch nur 45 Minuten sind, will ich eigentlich immer so dabei sein. Also auch beim Training versuche ich das irgendwie mal einzurichten. Klar, jetzt im Sommer ist es dann halt immer ein bisschen schwieriger, weil im Sommer sind einfach mehr Turniere als irgendwie im Winter. Aber für mich ist es auch einfach dort Freunde wiedersehen. Ich spiele da mit meiner Schwester in der Mannschaft. Das ist immer für mich so eine Sache, da freut man sich immer wieder drauf. Und ich bin halt heimatverbunden. Und das ist einfach bei uns irgendwie so was Besonderes auch in der Familie, weil wir eigentlich eine Fußballerfamilie immer sind und waren. Und dementsprechend, ja, freue ich mich da immer wieder drauf, beim SV Karum zu spielen.
Was sagt Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner zu diesem Hobby?
Sie weiß, dass ich das jetzt wirklich schon lang mache und hat das auch irgendwie immer verstanden, hat eigentlich immer Verständnis so dafür. Und ja, ich habe auch immer gesagt, mir kann man das nicht so wegnehmen. Ich muss das irgendwie so selber immer merken, irgendwann merken vielleicht, dass ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Aber ja, solange, ich habe gesagt, man kann sich immer irgendwo verletzen, solange es mir einfach noch so viel Spaß macht, will ich es noch nicht aufgeben.
Stichwort Verletzung wollte ich gerade darauf hinaus. Hast du keine Angst, dass sich da mal jemand weggrätscht und verletzt?
Ja, klar, also die Chance besteht halt immer. Aber ich bin, glaube ich, eher jemand, der sich, wenn, dann woanders verletzt als beim Sport. Und ja, ich habe einfach gesagt, also in Zweikämpfe muss man dann nicht in jeden 100% reingehen. Und ja, dementsprechend habe ich dann immer gesagt, es ist in Ordnung, wenn ich das noch weiterspiele, solange es mir Spaß macht.
Welcher Rasen ist dir denn heiliger, der in Wimbledon oder der in Karum?
Das ist eine blöde Frage. Nee, also klar, der in Wimbledon. Also ich möchte halt irgendwann auf der großen Bühne spielen, aber ich fühle mich beim SV Karum so auch ganz wohl. Also beim Tennis ist es Wimbledon, beim Fußball ist es der Platz beim SV Karum.
Aber kommt dann sicherlich irgendwann der Punkt, wo das dann wahrscheinlich auch nicht mehr geht, oder?
Ja, also es wird irgendwann der Punkt kommen, wo ich es auch einfach zeitlich nicht mehr schaffe, wo ich dann ja beim Training nicht mehr dabei sein werde, bei keinem Spiel. Und dann irgendwann merkt man, okay, das wird jetzt hier nichts mehr, das schaffe ich zeitlich nicht. Aber ich habe gesagt, solange ich es zwischendurch noch schaffe, bleibe ich noch dabei und mache es weiter.
Zum Abschluss würde ich vielleicht noch gerne 2 ja, kurze Schnellfragerunden mit dir machen wollen. Einfach kurz zur Auswahl. Spargel oder Grünkohl?
Grünkohl.
Berge oder Strand?
Strand.
Jeans oder Kleid?
Jeans.
E-Bike oder normales Fahrrad?
Normales Fahrrad.
Burgwald-Dinklage oder Central Park New York?
Central Park New York.
Hörbuch oder gedrucktes Buch?
Hörbuch.
Lieblingsmusik?
Alles Mögliche. Irgendwas, Deutsch-Pop, Rap, alles.
Lieblingsstadt?
New York.
Lieblingsfach früher in der Schule?
Sport logischerweise und sonst Physik.
Lieblingsfußball-Bundesliga-Club?
BVB.
Gut, und dann spielen wir noch eine Runde Wünsch dir was für dein perfektes Spiel. Ich wünsche mir den Aufschlag von?
Isner.
Den Return von?
Djokovic.
Die Vorhand von?
Nadal.
Die Rückhand von?
Halep.
Den Volley von?
Den Volley von, na gut, die hat jetzt aufgehört, Barty hätte ich sonst gesagt. Federer.
Die Nervenstärke von?
Auch wieder Djokovic.
Und zum Schluss die Fitness von?
Alcaraz.
Okay. Ja, Julia, vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, hier die dritte Folge von Auszeit zu bestreiten. Ich wünsche dir alles Gute für deine nächsten Aktionen, sei es in der zweiten Bundesliga oder auf der ITF-Tour, auf das du dann irgendwann auf dem heiligen Rasen von Wimbledon nochmal aufschlagen kannst und die Freundin vom SV Karum auf der Tribüne sitzen. Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, das war, liebe Zuhörer, die dritte Folge von Auszeit. Weiter geht's mit der vierten Folge Ende Juni. Bis zum nächsten Mal.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.